Jetzt wollen wir uns wieder zum ersten Johannesbrief wenden, mit dem wir gestern Abend begonnen haben. Ich habe nicht vor, den ganzen Brief in diesen kurzen drei Abenden zu besprechen. Es ist ein sehr schöner Brief. Er ist sehr inhaltsreich, auch wenn er kurz ist. Es liegt sehr viel in kurzen Sätzen. Nach einem kurzen Eingang von vier Versen, die wir gestern Abend beleuchtet haben, kommt er zu seinem Hauptteil, der mit Kapitel 1, Vers 5 beginnt. Und ab Vers 5 bis zum Ende oder fast zum Ende von Kapitel 2 scheint die Gemeinschaft sein Anliegen und sein Thema zu sein. Und zwar geht es da um die echte oder wahre, um die rechte Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft. Das ist das Anliegen der Apostel, dass Christen miteinander Gemeinschaft haben. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen, um damit wir wieder mit ihm Gemeinschaft hätten und so dann auch miteinander. Es ist ja wie bei einem Rad mit Speichen und einer Achse. Die Speichen beginnen gleichsam am Rand und gehen dann zur Achse hin. Und so wie sie sich der Achse nähern, kommen sie auch näher zusammen. Und wenn wir, wie die Speichen, mit den Speichen zu vergleichen sind, dann kommen wir einander näher, je näher wir unserem Herrn kommen. Wenn die Frage auftaucht, warum gehen Christen auseinander? Nun, das ist höchst einfach. In dem Maße, wie sie sich ihrem Herrn entfernen. Immer ist das so. Wo man sich vom Herrn abwendet, und das kann sehr unmerklich geschehen, da ist das Wort, das uns der Bruder in der Einleitung mitgegeben hat, sehr wichtig. Wo stehe ich? Wie sieht das bei mir aus, wenn ich im Lichte wandle oder beziehungsweise nicht im Lichte stehe und wandle? In dem Maße, wie ich beim Herrn bin, Gemeinschaft mit ihm habe, ihn liebe, sein Wort gern habe, in dem Maße habe ich weniger Probleme mit anderen Christen, wie quer sie auch liegen mögen, wie verkehrt sie auch sein mögen. Ich mag sie, weil sie Jesu Eigentum sind. Deshalb, Jesu wegen, liebe ich sie. Jeden der Kinder Gottes. Egal aus welcher Richtung er kommt, egal was er macht oder gemacht hat und auch einerlei, was er glaubt, übrigens. Wenn er Jesu Eigentum ist, und das ist ein Wort, das ein alter Bruder, ich glaube, er hieß Jakob Reimer, der bei uns in Kanada auftauchte. Er war einer der damaligen Einwanderer nach Kanada, ich denke in den 20er Jahren. Und er ließ ein Wort zurück, das viele aus mennonitischen Kreisen damals ihm nicht gern abgenommen haben. Jeder Christ ist mein Bruder oder meine Schwester. Das ist ernst zu nehmen. Die Bibel kennt keine Mennoniten. Sie kennt keine Baptisten. Sie kennt keine Lutheraner. Sie kennt keine Methodisten und wie sie auch heißen mögen. Sie kennt nur Kinder Gottes. Und wenn diese Kinder Gottes beim Herrn Jesus sind und ihn lieben, dann kommen sie einander näher. Das ist ganz einfach. Aber ich stelle fest, dass wir uns von seinem Wort abwenden. Zeitlich, räumlich, gedanklich, wie immer auch. Aber hier ist das Manko. Ich vermisse oft die Frage, wie steht's dann eigentlich geschrieben? Oder man kann auch die andere Frage stellen, was hast du heute gelesen? Nun kommen wir zum Wort Gottes selbst jetzt. Dazu sind wir da. Vers 5. Und dieses ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben: Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. So beginnt dieser Abschnitt der ersten zwei Kapitel. über die wahre christliche Gemeinschaft. Und mit Vers 5 beginnt er einen Unterteil, der bis zum Ende des Kapitels geht. Und wir könnten das so überschreiben: Das Wesen Gottes bestimmt unsere Gemeinschaft. Wenn ich Gott kennengelernt habe, wenn ich mehr über ihn weiß, und zwar so kennengelernt habe, als meinen Hirten, als den, den ich wirklich liebe. Denn in der Bibel heißt wirkliches Kennenlernen auch gleich lieben lernen. Wenn das der Fall ist, dann bestimmt dieses Denken, diese Liebe meine Gemeinschaft mit ihm und mit anderen Christen. Und wie sieht das aus? Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in der Finsternis, weg vom Wort Gottes. Wir nehmen uns nicht Zeit dafür. Es hat nicht Raum in unserem Familienleben. Es hat nicht Raum auf meinem Arbeitsplatz. Es hat nicht Raum während des Tages, Montag bis Samstag. In dem Maße, wie es nicht Raum hat, wandle ich im Dunkeln, denn das Wort Gottes ist unsere Leuchte für unsere Füße, für unseren Gang durch diese Welt. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln dennoch in der Finsternis, lügen wir und wir tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, und er ist immer dort, auch wir sollten also immer dort schreiten, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wer sind wir? Wer ist das Miteinander? Wer hat Gemeinschaft? Nun, Johannes hat eben gesagt in Vers 3, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, wenn wir im Lichte stehen und wandeln, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Vater von Jesus Christus und mit ihm selbst, mit Jesus. Und wenn dem so ist, dann natürlich haben wir auch Gemeinschaft mit Johannes, beziehungsweise wer heute am Leben ist, mit den Kindern Gottes, die es seitdem gibt. Wir alle, die senkrechte Gemeinschaft und die waagerechte Gemeinschaft, rührt von daher. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde, die dann vom Licht aufgezeigt wird und bekannt wird als Sünde. Man gibt zu, dass sie Sünde ist, und man lässt sie. Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, in diesem Fall sagt er nicht gesündigt. Das sagt er wohl später in Vers 10. Und jetzt sagt er, wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde. Und das tun solche, die sich Christen nennen, aus verschiedenen Gründen. Wenn wir das behaupten, dieses Problem würde bei mir nicht vorhanden sein. Entweder war es noch nie da, oder ich meine, ich hätte es überwunden oder es sei erledigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, führen wir uns selbst irre. Und die Wahrheit, wenigstens in dieser Beziehung, ist nicht in uns. Es gibt Christen, die finden es schwer, das Wort Sünde über die Lippen zu bringen. Sie finden es schwer, ihre eigenen Fehler als Sünde, als Widerspruch gegen Gott, als Vergehen anzuerkennen. Sie winden sich und sie finden es furchtbar schwer zuzugeben. Ja, das musst du mir schon zugutehalten. Oder ich bin nun eben so. Oder was man da auch zum Ausdruck bringt. Passen wir auf. Wenn wir uns an dieser Stelle nicht melden beim Herrn Jesus, so wie wir da stehen, in aller Schuld, Befleckung, dann stellen wir uns nicht der Wahrheit. Die hat nicht Raum in mir. Die Wahrheit ist nicht in uns. Es gibt andere, die wollen überhaupt nicht zum Kreuz kommen. Wenn wir zum Kreuz kommen, dann kommen wir zum Licht und dann kommen wir auch zum Blut, das uns reinwäscht von aller Sünde. Es lohnt sich, mit der ganzen Schuld zu Jesus zu kommen, sie einzugestehen, was immer es war, eine Notlüge, irgendetwas, Lieblosigkeit, Härte, Gesetzlichkeit und so weiter. Alles das darf dem Herrn Jesus gebracht werden. Und Johannes verheißt, das Blut Jesu Christi wäscht uns rein von aller Sünde, von jeder Sünde, sei sie auch blutrot oder sei sie auch fast weiß und nur ein wenig grau, ja, nenne ich sie, was Jesus sie nennt. Übrigens, das heißt bekennen. Wir kommen zu Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was heißt das? Nun, dies ist Deutsch. Die Bibel wurde nicht in Deutsch geschrieben. Paulus war kein Deutscher. Paulus war Jude, der Hebräisch und Griechisch sprach und las. Und er kannte das Griechische sehr gut, und das war damals die Weltsprache. Und so hat er diese Sprache gebraucht. Das war nicht seine Heimat, seine Familiensprache. Aber er hat sie gebraucht, um das Evangelium zu verkünden. Und das war die gemeinsame Sprache der damaligen Christen. Einerlei, aus welchem Völklein oder großen Volk sie gekommen waren. In der griechischen Sprache konnte man sich verständlich machen. Es war ein einfaches Griechisch, nicht die große Literatursprache, das Klassische, sondern es war eher die Verkehrssprache, die Marktsprache. Aber Gott hat sie geheiligt und Paulus hat sie auch gebraucht. Und in dieser Sprache hat Johannes auch geschrieben. Johannes tut sich vielleicht ein wenig schwer mit dieser Sprache, aber er konnte Griechisch sprechen und schreiben. Und hat diesen Brief nun in seinem Griechisch verfasst. Und hier gebraucht er ein Wort. Und als die Bibel in Deutsch übersetzt wurde, hat man bekennen geschrieben. Und was hat Johannes geschrieben? Das Wort, das er gebrauchte, hieß dasselbe sagen. Bekanntlich bekennen wir Verschiedenes. Man bekennt ein Glaubensbekenntnis, Werke haben die Gewohnheit, eine Liste von Punkten aufzustellen, an die sie sich halten. Sie sammeln einige aus der Heiligen Schrift, die sie für wichtig halten, damit andere wissen, wo sie stehen. Wir glauben dies, wir glauben das. Das heißt, das ist, was sie bekennen. Und sie wollen damit sagen, dieses steht in der Bibel und wir sagen dasselbe, was die Bibel sagt. Auf diese Weise wollen sie sagen, wir sind bibeltreu. Oder wenn sie nicht bibeltreu sind, dann sagen sie dasselbe wie solche, die nicht bibeltreu sind. Aber das heißt bekennen. Wir sagen dasselbe, wir sagen nach. Nach dem Alten Testament kann man auch Dank bekennen. Die Schrift sagt uns, wer Gott ist und was er getan hat. Und ich weiß, was er an mir getan hat. Und wenn ich das nicht weiß, sollte ich darüber nachdenken. Und dann sage ich oder ich wiederhole, was die Bibel sagt oder was ich erfahren habe. Das sage ich jetzt mit Worten. Ich sage dasselbe, was ich erlebt habe. Dank heißt bekennen. Ich bekenne die Taten Gottes. Ich sage in Wortform, wiederhole, was er getan hat. Das wollt ihr Sonntag tun. Dann wird man seinen Dank bekennen. Wenn ihr Römer Kapitel 15 lest, ich glaube, es ist Kapitel 15, wo Paulus Worte zitiert aus dem Alten Testament, dann kann man dort dem Wort bekennen begegnen. Und da wird aus dem hebräischen Alten Testament zitiert. Und dort, wenn wir die Bibel aufschlagen, könnte in unserer deutschen Bibel stehen, ich danke dir oder wir danken dir. Interessant, denn die griechische Übersetzung des Alten Testamentes gebraucht dieses Wort bekennen. Ich bekenne dir, zum Beispiel Psalm 9, ich denke es ist Vers 1 oder 2. Ich bekenne dir, heißt es dort. Das heißt, wir wiederholen, was von Gott zu sagen ist an Gutem. Und dann, wie hier, bekennen wir auch unsere Schuld. Und wie tun wir das? Nun, Gott weiß, was wir gemacht haben. Und das steht in der Bibel, was wir gemacht haben. Und Gott hat etwas darüber ausgesagt. Was immer die Tat ist, die Bibel beschreibt das. Alle unsere Taten sind irgendwo in der Bibel zu finden. Und wenn wir die Stelle finden, was wir gemacht haben, das ist dasselbe, was jener andere gemacht hat oder was dort genannt wird, und ich zugebe, das ist, was ich gemacht habe, das ist meine Schuld, dann bekenne ich, ich sage dasselbe, was Gott gesagt hat. Ich sage über mich aus, was Gott über mich sagt. Wenn er sagt, du bist schuldig, dann sage ich, ja, Herr, ich bin schuldig. Wenn er sagt, du hast gestohlen, du hast etwas mitlaufen lassen, dann sage ich, ja, ich habe gestohlen. Was immer es ist, wenn er sagt, du bist lieblos gewesen, dann sage ich, ja, Herr, ich war zu hart, ich war lieblos. Wenn er sagt, du hast versäumt, dann sage ich, ja, Herr, ich habe versäumt. Ich hätte es tun sollen und es wäre auch möglich, es zu tun, auch wenn ich dachte, es war nicht. Aber du hast recht. Verstehen wir? Wir geben zu, wir erkennen und dann bekennen wir. Wir sagen, ja, Herr, das ist es, was ich gemacht habe. Und wenn wir dazu kommen, von ganzem Herzen, was dann? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, dass er uns die Sünden vergibt. Könnte er untreu sein? Wieso hat Vergebung mit Treue zu tun? Hat es nicht mit seiner Liebe oder Geduld zu tun? Nun, er hat es versprochen. Nachdem Jesus für unsere Schuld gestorben ist, hat er versprochen, wer zu ihm kommt und die Sündenvergebung abholt, dem wird er sie erlassen. Und wenn ich jetzt mit meiner Schuld zu Jesus komme, dann ist er treu und hält sein Wort. Und er vergibt mir. Und wie Spurgeon sagt, Gott kann nicht anders als dir vergeben. Es wäre unmöglich für ihn, dich dir abzusagen. So treu ist Gott. Jedes Mal, wenn wir wirklich bekennen, vergibt er uns. Dazu ist er treu. Und er ist auch gerecht. Im Grunde kann Gott nicht einfach so Sünden vergeben. Denn jede Sünde muss gestraft werden, bestraft werden. Aber weil Jesus die Strafe schon auf sich genommen hat, ist Gott jetzt gerecht, wenn er sie bei uns nicht bestraft, sondern erlässt. Gott kann nicht einfach so anfangen, mit uns umzugehen. Ja, das ist schon gut, ich lasse dir das nach. Nein, das geht nicht. Alle Schuld muss bestraft werden. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Das bleibt so. Gott wäre ungerecht, wenn er da Gnade vor Recht walten lassen wollte. Das geht nicht. Das ist nicht das Wesen Gottes. Und deshalb war es unausweichlich, dass ein Tod eintreten musste für unsere Schuld. Jemand musste seinen Kopf hinhalten. Und Gott selbst hat das getan. Er selbst, der Richter, hat sein himmlisches Gewand abgelegt und ein irdisches angenommen, unser Fleisch. Und in unserem Gewand ist er ans Kreuz gegangen. Aber die Schuld musste ihren Lohn tragen. Und weil das nun geschehen ist, Golgatha ist inzwischen Geschichte, deshalb ist Gott gerecht, wenn er uns Sünden vergibt, wenn er sie uns erlässt. Bedenken wir auch das andere Wort, damit wir dieses schätzen lernen, in Römer Kapitel 3, in den 20er Versen. Als Golgatha noch nicht Geschichte war, als Jesus noch nicht in die Welt gekommen war, als das Kreuz noch nicht gestanden hatte mit unserem Herrn am Kreuz, was dann? Dann haben viele Menschen gesündigt, auch in Israel. Das Gesetz verbrochen. Und was hat Gott getan? Er hatte ja verheißen, er werde kommen, der Sündenträger, der die Schuld wegnehmen sollte. In Jesaja war es klar verheißen. Und Paulus sagt, er hat gleichsam ein Auge zugedrückt. Er hat geduldet. In Blick auf den kommenden Tod von Jesus hat er die Sünde vorläufig im prophetischen Sinne erlassen, aber nicht weggenommen. Sie blieb. Aber er hat sie nicht angekreidet. Wohl dem, Psalm 32, dem der Herr seine Sünde nicht zuschreibt, anrechnet. Das hat Gott getan im Blick auf das Kreuz. Und da konnte man gleichsam die Gnade vorweg abholen. Aber der Hebräerschreiber sagt, die Sünde selbst wurde nicht weggenommen. Sie konnte nicht aus dem Raum genommen werden, denn sie war ja noch nicht bestraft. Tiere sind keine Menschen. Sie sind nicht Mensch ebenbürtig. Wenn sie sterben, ist das nur ein Bild und kann höchstens ein Bild sein. Aber die Sünde bleibt, sagt der Hebräerschreiber. Und deshalb, sagt er in Kapitel 10 seines Schreibens, deshalb hatten auch die Menschen des Alten Testamentes, in den ersten Versen von Kapitel 10, keine richtige Sündenvergebung. Nur im Blick auf, aber nicht eigentliche Wegnahme von Schuld. Und deshalb war das Gewissen auch nie richtig entlastet. Denn er argumentiert so, wenn die Opfer wirklich Sünde hätten wegnehmen können, dann wäre das Gewissen entlastet. Dann hätten sie kein Gewissen mehr von Sünde. Aber sie konnten nicht Sünde wegnehmen. Folglich blieb das. Das Heilen, das wir mit der Wiedergeburt erleben, hat niemand, kein David, kein Jesaja, kein Abraham, kein Mose erlebt. Wollen wir Gott loben und danken, wie der Chor uns aufgerufen hat? Wollen wir wirklich dankbar sein für dieses entlastete Gewissen? Froh konnte man werden über die Hoffnung. Das ja, Psalm 32, noch einmal. Aber wollen wir nicht vergessen, die Sünde konnte erst aus dem Raum geschafft werden, als Jesus sie an sein Kreuz trug und die Entfernung in den drei dunklen Stunden am Kreuz erlebte. Dann, es ist vollbracht. Jetzt war der Moment da. Und deshalb konnte der Auferstandene anschließend kommen zu seinen Jüngern und sagen, schaut, meine Hände, Friede sei mit euch. Als er das erste Mal Friede sagte, Shalom, dann haben sie das wohl als einen Gruß aufgefasst. Das weiß er auch. Und deshalb wiederholt er und zeigt ihnen seine Hände, seine Nägelmale und sagt, Friede sei mit euch. Ich komme vom Kreuz. Und das haben sie mit der Zeit verstanden. Jetzt ist es soweit. Die Sünde ist weg. Und jetzt kann Petrus am Pfingsttage auftreten und sagen, jetzt ist es möglich, Vergebung der Sünden zu haben. Die Verheißung gilt euch und euren Kindern. Wer immer kommen will und wird, dem wird diese Verheißung zuteil von der Vergebung der Sünde. Und er bekommt den Heiligen Geist, das neue Leben von Gott und vom Himmel. Das ist Evangelium. Und das heißt es, heute in der Gnade zu stehen, Römer 5, Vers 1. Das ist etwas Neues. Und deshalb sagt Johannes in Kapitel 2, die Finsternis ist dabei zu weichen und das helle Licht leuchtet jetzt. Dieses Evangelium hat sich Bahn gebrochen, dieses neue Licht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dahin, dass er uns die Sünden vergibt, erlässt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir können mit jeder Ungerechtigkeit kommen. Jeder Art, jedes Grades. Wir können mit allem kommen. Und er wäscht uns ganz rein von aller Ungerechtigkeit bis ins Tiefste. Jeden Schmutz nimmt er weg. Und ich kann vor ihm stehen, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Das ist die Gnade, in der wir jetzt stehen, Römer 5, Vers 1. Wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn wir die Versöhnung angenommen haben, dann stehen wir in dieser Gnade. Deshalb die ernsten Worte gleich anschließend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, oder wir versäumen es zu sagen, dass wir gesündigt hatten, dann sagen wir es mit unseren Taten, wir hatten nicht. Machen wir ihn zu einem Lügner. Das heißt, wir stellen ihn heraus als einen Lügner. Aus Gott kann niemand einen Lügner machen. Aber mit unseren Taten stellen wir Gott hin als einen Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Merken wir? Wir sagen nicht dasselbe, was sein Wort gesagt hat. Wir stehen im Gegensatz zu seinem Wort. Testen wir an jeder von uns, testen wir uns an irgendeiner Stelle. Vielleicht ist heute etwas vorgekommen, vielleicht im Auto auf dem Herweg, irgendein Wort gefallen. Testen wir uns. Wo stehe ich? In Vers 9 oder in Vers 10? Eine gute Frage. Meine Kindlein, sagt er, ein Wort der Liebe. Wenn das ernste Worte waren, unser Leben wurde gemessen an einem Gott des Lichtes, dann fügt er gleich hinzu, meine Kindlein. So spricht er, der von Jesus herkommt. Dort hat er diese Sprache gelernt. Ich liebe euch, ich kenne euch nicht allzu gut, ich habe von euch gehört. Wir sagten uns gestern Abend, er hat von einer Gruppe von Christen gehört und will jetzt, dass sie auch mit ihm und mit seinen Freunden Gemeinschaft haben. Und er weiß so viel, sie sind Christen, es handelt sich um solche. Und weil er alt ist und sie wahrscheinlich noch jünger, nennt er sie seine Kindlein. Durch Jesus gehören sie ihm. Immerhin ist er ein Apostel Jesu, er ist ein Vertreter von Jesus. Und Jesu Kinder sind dann auch seine Kinder. Und er behandelt sie wie ein Vater, wie ein liebender Vater. Meine Kindlein, ich schreibe euch ein Zeichen der Liebe. Ich schreibe euch, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Eine kleine Lektion über die griechische Sprache, noch einmal. Jede Sprache hat seine Eigenheiten, ihre Eigenheiten. Auch die griechische, die deutsche und so weiter. Und im Griechischen kann man sich so ausdrücken, dass man unterscheidet zwischen etwas, das sich immer wieder wiederholt oder sich durchsetzt durch eine Zeit, kontinuierlich, unaufhörlich geschieht, oder man stellt einfach eine Tatsache ins Raum, entweder ist es nur einmal geschehen oder man spricht davon, wie wenn es einfach geschehen wäre, egal wann und wie. Man stellt es einfach so als einen Punkt in den Raum. Diesen Unterschied tun wir wohl, uns zu merken, wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, denn daran hängt eine Menge. Und in diesem Vers haben wir solchen Unterschied. Johannes sagt nicht, dass er wünscht, beziehungsweise er sagt nicht, dass ein Christ erwarten könnte, er würde nie mehr sündigen, sondern er schreibt diesen Brief, damit es nicht vorkommt. Vielleicht kommt es auf selbe heraus, aber immerhin drückt er sich so aus. Ich schreibe euch dieses, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Er will, dass sie wissen, dass er gegen die Sünde ist. Und nun fügt er gleich hinzu. Und wenn es vorkommt, er gibt zu, es kann sehr schnell vorkommen. Wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, was dann? Dann haben wir unseren Heiland verloren, ja? Dann sind wir keine Christen mehr. Dann sind wir verurteilt. Sünde ist Sünde. Das ist eine schwere Frage für Christen. Wo stehen sie, wenn sie sich zu Schulden kommen lassen? Nun, das hängt davon ab, wie sie sündigen. Sündigen sie so, dass es nur ein Vorkommnis ist, etwas, das nicht die Regel ist, oder ist es die Regel? Eine sehr, sehr ernste Frage. Tappe ich in die Pfütze? Oder bin ich gern da und halte ich mich gern da auf? Johannes sagt nicht, wenn jemand in der Sünde lebt, dann liebt Jesus ihn dennoch und sagt, ich liebe dich dennoch so, wie du bist. Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagt, wenn es vorkommt, wie ernst das ist, wenn es vorkommt, hat er uns gesagt in Kapitel 1. Wir sind jetzt in Kapitel 2. Wie ernst das ist, hat er uns deutlich gemacht. Wir haben es mit einem Gott des Lichtes zu tun. Und wir möchten doch bitte in seiner Nähe weilen und wandeln. Wenn es also vorkommt, dass wir doch stolpern, doch übertreten, uns doch zu Schulden kommen lassen, was dann? Dann haben wir jemanden in dem Augenblick, der für uns gerade steht. Jemand, der gerade diese Sünde ans Kreuz trug. Das soll einem bewusst werden. Dann haben wir einen Gerechten beim Vater, der alle Ungerechtigkeit trug. Den haben wir als Fürsprecher. Nicht irgendeinen, der lauter Liebe wäre und keinen Hass gegen die Sünde empfinden würde, sondern jemand, der die Sünde so hasste, dass er sich auf sich nahm und die ganze Schuld, den ganzen Zorn Gottes auf sich nahm und ans Kreuz ging. Der steht für uns gerade. Der ist da. Und wenn er mein Heiland geworden war, dann darf ich schleunigst zu ihm eilen und das in Anspruch nehmen. Herr Jesus, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe mich besudelt. Es ist mir passiert. Und es tut mir furchtbar leid. Keine Entschuldigung. Christen entschuldigen sich nie. Sie beschuldigen sich. Gott ist es, der entschuldigen wird, wenn wir unsere Sünden bekennen. Entschuldigen, Entschuldigung, wie wir das so allgemein kennen, ist eher ein Wort, das aus der Welt kommt. Christen geben zu, ich habe Schuld, wenn sie Schuld haben. Natürlich, wenn sie keine Schuld haben, dann dürfen sie sich entschuldigen. Das heißt, sagen, dass sie keine Schuld haben. In diesem Sinne, die Anklage von sich weisen. Das tut auch Paulus. Manchmal dürfen wir das nicht. Wir müssen als Sünder dastehen, die wir nicht sind. Wir müssen bereit sein, unschuldig zu leiden. Aber wenn es angebracht ist, so wie der Herr es führt, dürfen wir ab und zu sagen, nein, ich habe keine Schuld. Und wenn Petrus gleichsam vorgenommen wird von der Gemeinde in Jerusalem, nachdem er mit einem Heiden gegessen hatte, was verpönt war bei den Christen in Jerusalem, dann steht er auf vor den Brüdern und Schwestern und sagt gleichsam, Brüder, Schwestern, es war so. Und dann beginnt er von Anfang an zu erzählen und zeigt also, was er gemacht hat, war Führung Gottes und keine Schuld. Gott hat mich so geführt. Und wie konnte ich anders? Und als sie das sahen, haben sie ihn gleichsam entschuldigt. Die Anklage musste zurückgenommen werden. Und sie gaben Gott Recht. Und sie gaben Petrus Recht. Also, wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater oder vor dem Vater, Jesus Christus. Diesen Namen wollen wir nicht zu schnell überlesen. Er hat ungeheuer große Bedeutung. Jesus, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk und auch andere, steht später geschrieben, erlösen, retten von ihren Sünden. Jesus, Jesaja, Josua, Hosea, ähnliche Namen. Gott rettet. Gott ist Retter. Oder Immanuel, Gott unter uns. Die zwei Namen gehören zusammen. Matthäus 1 gegen Ende des Kapitels. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Gott unter uns. Gott rettet. Dies ist der Gott, der rettet. Wenn Jesaja den Namen trägt, dann ist das Verkündigung, Zeugnis. Wenn Josua den Namen trägt, dann ist das Zeugnis. Aber wenn Jesus den Namen trägt, dann ist das Tat. Dann ist das die Wahrheit. Hier ist der Gott in Fleischesform, der Sünde wegnimmt und der rettet von Sünde. Christus, der von Gott Erwählte, der Gesalbte, der Schöne, der Herausragende, der vorhergesehene Retter, der gekommen ist, Jesus, der Christus, der Messias, der Mashiach, der ist der Gerechte. Einen Gerechten haben wir, der als Fürsprecher vor dem Vater steht. Wir sind als Gemeinde hier, als Kinder Gottes. Und Jesus ist vor dem Vater. Dort möchten wir sein. Aber wir sind es nicht, wir sind hier. Aber wir sind mit Gott versöhnt. Und Jesus steht an unserer Stelle vor Gott. Er vertritt uns. Und so wie er vor Gott ist, so sind wir vor Gott. Das ist die große Berufung, die wir kennen. Und er spricht für uns. Und er kann das viel besser, als wir es tun könnten. Das Wort bedeutet nicht Tröster. Natürlich tröstet uns das. Aber das Wort hatte eine eigene Bedeutung. Und war jemand, es war das Wort, das man von jemandem gebrauchte, der sich aus Liebe oder aus Freundlichkeit für einen anderen, der in Not war, einsetzte, und zwar mit Worten. Er sprach für ihn. Das konnte ein Anwalt sein, aber das konnte auch jeder sein, der in irgendeiner Situation einmal sich der Sache eines anderen annahm. Und hier ist der große Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, und er setzt sich für uns ein. Ich bin für ihn gestorben. Das weißt du, Vater. Er braucht ja auch nicht lange zu reden, denn der Vater hatte ihn gesandt, nicht wahr? Aber immerhin steht er da, gleichsam als Wort in Personform und vertritt uns. Solange wir unsere Sünden bekennen, solange wir Buße tun. Wenn nicht, dann kommen wir nicht in Betracht. Aber wenn wir als Bußfertige zu ihm kommen, dann steht er für uns gerade. Das hat er ja schon deutlich gemacht. Er ist Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, er hat die Schuld getragen. Ein stellvertretendes Opfer hat er gebracht für uns in seiner Person. Er ist Sühnung für unsere Sünden. Und jetzt fügt der Apostel Paulus oder Johannes etwas hinzu, aber nicht nur für unsere Sünden. Nicht nur für die unseren. Warum sagt er das? Nun, es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Es gibt Christen, und es hat sie damals gegeben, die sich so stark abgesondert haben von der Welt, dass sie die Welt gleichsam verachtet haben und lieblos ihr gegenüber gestanden sind. Es gibt auch heute solche, die sehr radikal sind, lieblos verfahren mit der Welt. Sie selbst wollen in Gnaden bei Gott stehen und seine Gnade in Anspruch genommen haben. Aber sie verhalten sich nicht so, als wäre derselbe Erlöser auch für die anderen gestorben. Wie begegne ich einem Nichtchristen? Mit welchen Augen beschaue ich ihn? Gucke ich weg, wenn er unansehnlich ist? Wie sind wir heute? Dieses Mittwoch. Es war ein Arbeitstag. Wenn wir auf der Straße waren, in der Schule, am Arbeitsplatz, wie sind wir Unbekehrten begegnet? Wie betrachten wir sie? Paulus sagt einmal, meine Augen sehen nicht Menschen nach dem Fleisch. Nicht so, wie sie dem Leibe nach gleichsam mir einen Eindruck machen. Ich sehe keine Bäcker, keine Fleischer, keine Bahnwärter, keine Lehrer, keine Beamten. Ich sehe Menschen, für die Jesus gestorben ist. 2. Korinther 5. Ist einer für alle gestorben, dann ist er für alle gestorben. Und nun sehen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir sehen Menschen als ewig lebend in einer oder der anderen Welt, der hellen oder der dunklen. Johannes fügt hinzu, Brüder, Schwestern, meine Kindlein, Jesus ist gestorben. Er ist die Sühnung für die Sünden der ganzen Welt, nicht nur für die unseren, sondern für die ganze Welt. Nicht für die Sünden der ganzen Welt, schreibt er, nicht für die der ganzen Welt, sondern ganz kurz, nicht nur für unsere, sondern für die ganze Welt. Er denkt an Menschen. Jesus ist für Menschen gestorben, natürlich für ihre Sünden, aber Johannes denkt an Menschen. Und die liebt er und die hat Jesus geliebt und die hat Gott geliebt, als er seinen Sohn sandte. Er ist Sühnung für Menschen. O Gott, gebe uns eine Last für die Rettung von verlorenen Menschen. Ich freue mich, wenn ich immer wieder in euren Kreisen höre, in den Gebetsgemeinschaften, so bald kommt dieses Gebet für die Verlorenen. Auch wenn es eine Bibelstunde ist, auch wenn es ein Abend wie dieser ist. Aber man denkt an die Verlorenen. Das ist richtig so. Und wenn hier heute Abend solche sind, die Jesus nicht persönlich kennen, dann sollt ihr dieses wissen. Jesus ist deine Sühnung. Die Schuld ist weg. Du darfst kommen, wie du bist und deine Vergebung abholen. Einerlei, wer du bist, der ist Sühnung, der ist Sühnung. Jener, er weist hin wie mit einem Finger, wie Johannes der Täufer, der ist Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, Entschuldigung, sondern auch für die ganze Welt. Aber jetzt könnte jemand sagen, Johannes, Du bist ja genau wie der Paulus, der immer nur von Gnade spricht, Vergebung. Du machst ja das den Menschen leicht. Wenn die Gnade mächtig geworden ist, wo die Sünde mächtig wurde, wenn man gesündigt hat und man dann gleich zu Jesus eilen darf, ja, das ist ein leichtes Leben. Damit er nicht missverstanden wird, und er durfte gar nicht missverstanden werden, denn was wir eben gesagt haben, ist ja dieses. Jemand, der für unsere Sünden starb, der ist es, der für uns gerade steht. Der lieber gestorben ist, als zu sündigen. Und der gestorben ist, damit ich nicht sündigen sollte. Der steht für mich gerade. Wer konnte ihn schon missverstehen? Aber sollte jemand dennoch sagen, fügt er hinzu, und an diesem erkennen wir, dass wir ihn kennengelernt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und bist du nicht einer, der durchweg, durch die Bank seine Gebote hält, dann hast du kein Recht zu sagen, du hast ihn kennengelernt. Und ich habe kein Recht, dich als Christen anzuerkennen. Wie es in deinem Herzen aussieht, weiß ich nicht, das weiß Gott. Aber hieran kennen wir einander. Jetzt kommt die andere Seite, nicht wahr? Was sind das für Gebote? an denen man einen Christen erkennen kann. Das sind nicht nur die 10 Gebote. Die werden zum großen Teil neu aufgelegt im Neuen Testament. Aber es ist ja so in der Heiligen Schrift. Die ganze Bibel ist Gebot. Die ganze Bibel, das ganze Evangelium ist Gesetz. Etwas Gesetztes. Was heißt das? In der Bibel heißt Gesetz Weisung, und zwar schließt das auch Unterweisung ein. Und wenn wir sagen, das Evangelium, oder wenn die Bibel sagt, das Evangelium ist Gesetz oder Gebot, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, das ist ein Gebot, dann weiß sie, wer das Evangelium annimmt, der ist verpflichtet, die Sünde zu lassen. Es geht nicht anders. In diesem Sinne ist die gute Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist, Verpflichtung, Gebot. Und deshalb sollte jeder, der eben eingeladen wurde, zu Jesus zu kommen, sich überlegen. Und Jesus legt uns das auch allen nahe. Wer mir hinterherkommen will, wer mir nachkommen will, der bedenke. Und im Griechischen heißt Buße tun, umdenken, mit dem Kopf, anders denken. Es muss jetzt anders gedacht werden, man muss überdenken, man muss Kosten überschlagen, man muss bedenken, was man hört über Jesus, über Gott und so weiter. Und man muss bedenken, was es mit sich bringen wird, wenn man dieser Einladung zu Jesus folgt, wenn man ihr Folge leistet. Überlege die Kosten, überschlage. Es sei denn, du wie der Mann bist, der anfing zu bauen und konnte nicht fertig machen. Oder wie ein Kriegsmann, der zwar in den Krieg ging, aber er hatte nicht genügend überlegt, ob er genügend Truppen hatte, um dem Feind zu begegnen. Er gebraucht verschiedene Bilder. Überschlage die Kosten. Denn wenn Jesus ans Kreuz ging, dann nimmt jeder, der zu ihm kommt, auch ein Kreuz auf sich. Was ist dieses Kreuz? Dasselbe, das Jesus auf sich nahm. Die Bedeutung ist nicht dieselbe. Jesus hat ein Kreuz auf sich genommen für alle anderen. Ich kann das nicht. Ich kann niemandes Sünde tragen. Aber dennoch, wenn Jesus Richtung Kreuz geht, wenn er sein Angesicht richtet, ich glaube, das steht im Lukas-Evangelium, wie ein Kieselstein Richtung Jerusalem, dann weiß er, was dort kommt. Und wenn er auf dem Verklärungsberg mit Mose und Elia spricht über seinen Ausgang zu Jerusalem, dann haben sie vom Kreuz gesprochen. Mose und Elia hatten hingewiesen auf dieses Kreuz. Und jetzt ist Jesus da, die Erfüllung. Und sie unterhalten sich darüber, über seinen Ausgang in Jerusalem. Er richtet sein Angesicht wie ein Kieselstein zum Kreuz hin. Er weiß, das Ende dieses Weges ist der Tod. Und wenn ich ein Kreuz auf mich nehme, dann bin ich wie ein Verbrecher jener Zeit, dem die Römer das Kreuz auf den Rücken legten. Und jeder, der das sah in den Dörfern, wodurch diese diese Schlange von Kriminellen zog, mit römischen Begleitern, römischen Soldatenbegleitern, der wusste, wohin es ging. Irgendwo werden Löcher gegraben. Und diese Männer werden ans Kreuz genagelt und in die Löcher gesteckt. Und da hängen sie zwischen Himmel und Erde. Und wenn du und ich ein Kreuz auf uns nehmen, dann nehmen wir die Aussicht auf uns, dass wir sterben müssen. Unter Umständen als Unschuldige. Wir sagen, wir erklären Jesus unsere Bereitschaft zu sterben. Bist du dazu bereit? verkündigst du übrigens deinen Kindern dieses Evangelium? Wappnest du sie in Liebe mit dieser Aussicht, Kinder? Wir wünschen von Herzen, dass ihr dem Herrn Jesus nachfolgt. Aber wer immer Jesus nachfolgt, dies ist sein Los. Das Kreuz. Und nicht nur tragen, sondern gekreuzigt werden, sterben. Und zwar auf schlimmste Art und Weise. Kinder, seid ihr bereit dazu? Seid ihr bereit, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, euren Mann zu stehen für Jesus und hingerichtet zu werden seinetwegen? Das ist mein Los als Vater, das ist Mamas Los und das ist unser aller Los. Wenn ihr das nicht tut, Geschwister, dann zeigt ihr euren Kindern nicht Liebe. Und ein Hirte einer Gemeinde, der das nicht sagt, der seiner Gemeinde das vorenthält, der macht sich schuldig gegen die Gemeinde. Jesus lädt keine solche Schuld auf sich. Kommt her, kann er sagen, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber wenn sie kommen, sagt er, habt ihr euch auch überlegt, was euer jetzt wartet, wenn ihr zu mir kommt? Ihr nehmt mein Joch auf euch. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Aber auf der anderen Seite nehmt ihr ein Kreuz auf euch. Aber ich werde das Kreuz mit euch tragen. Aber für das Fleisch bleibt es schmerzlich. Das nimmt uns Jesus nicht ab. Wenn ich Sieg über Sünde haben will, muss ich bereit sein, Nein zu sagen und anschließend allen Schmerz des Verzichtes auf mich zu nehmen, der damit verbunden ist. Will ich aufhören zu rauchen, muss ich bereit sein, die Qual des Entzuges auf mich zu nehmen. Will ich aufhören zu huren, muss ich die Schmach und die Qual des Verzichtes auf mich nehmen. Will ich aufhören, irgendeiner Lust zu frönen, muss ich den Schmerz des Verzichtes bereit sein, auf mich zu nehmen. Ich muss bereit sein, zu sterben, eher als noch ein Glas Alkohol zu trinken oder was immer es ist, eher als noch einmal der Lust zu frönen, ihr zu dienen. Das ist, was Johannes meint. Jesus steht für uns gerade, aber derselbe Jesus will, dass ich euch schreibe, dass ihr es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Wenn jemand Jesus kennengelernt hat, sagt er, dann ist er einer, der nach seinem Wort, nach allen seinen Wünschen, nach all seinen Vorstellungen lebt. Wer sagt, ich habe ihn kennengelernt, nicht nur ihn kennt, sondern er kam einmal zu Jesus und hat ihn kennengelernt als Heiland und als Herrn. Wer sagt, ich habe ihn kennengelernt und hält seine Gebote nicht, er richtet sich nicht nach, wie Psalm 119, Vers 9 es sagt, nach seinem Wort aus. Hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Aber wer sagt, wer irgend sein Wort hält, merken wir, welches Wort jetzt in Vers 5 gebraucht wird? Nicht seine Gebote. Es steht jetzt nicht, wer seine Gebote hält, sondern wer sein Wort hält. Und dieses Wort ist das, sagt er anschließend, das ihr von Anfang gehört habt, das Evangelium, das ist Gebot. Er kann diese Begriffe auswechselnd gebrauchen. Aber wer irgend sein Wort hält, in diesem ist in Wahrheit die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Viele, die kommen, kommen nicht ganz an. Sie dringen nicht durch. Aber wenn die Liebe Gottes, die uns zieht, in einem Menschenherz zum Ziel gekommen ist, zur Vollendung heißt zum Ziel gekommen, ganz das erreicht, was die Liebe Gottes erreichen wollte, ganz
zur Rettung gebracht hat, ganz in den Gehorsam gebracht hat, ganz in den Glaubenden, in den Gehorsam, in den gehorchenden Glauben an Jesus gebracht hat, da ist die Liebe zum Ziel gelangt. An diesem erkennen wir, dass wir in ihm sind. Dies dürfte das erste Mal sein, dass er diese Formulierung gebraucht. Er hatte von Gemeinschaft gesprochen. Er hatte von Kennenlernen gesprochen. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, in ihm, wie die Finger an der Hand, die Hand am Arm, der Arm am Körper, angeschlossen, verwachsen, sagt Paulus in Römer 6, Vers 5. In ihm, das ist die Gemeinschaft, die lebensmäßige Gemeinschaft, die verwachsene Gemeinschaft, ein Glied am Leibe Jesu Christi. Wir sind in ihm, wenn wir Christen sind. Wer irgend sein Wort hält, in diesem ist in Wahrheit die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. An diesem erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, er bleibe in ihm, dieses Wort bleiben könnte so übersetzt werden, seinen Aufenthalt in ihm hat, seine Bleibe in ihm hat, oder der in ihm verbleibt, der ihm wohnt, in ihm wohnt. Wer sagt, ich bin in ihm oder habe meine Bleibe in ihm, ich bin ein Christ, ein Glied am Leibe Jesu Christi, ist verpflichtet auch selbst auf die Weise zu leben oder zu wandeln, wie er lebte oder wandelte. Durch die Gegend, durch die Welt, Schritte tat. Also, wir leben in der Gemeinschaft mit dem Vater, wie Jesus es tat. Wir leben nach dem Willen des Vaters. Ich tue immer den Willen meines Vaters, sagt Jesus. Und es ging Richtung Kreuz. Den Weg, den Jesus geht, den geht jeder, der sagt, ich gehöre zu Jesus. Unausweichlich ist das. Ist man ein Kind Gottes, dann ist der Weg Jesu mein Weg. Der ist verpflichtet. Diese Verpflichtung liegt im Wesen der Bekehrung und Wiedergeburt. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot. Dies ist nichts Neues für euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang hörtet, das Evangelium, durch welches ihr Kinder Gottes wurdet, durch welches ihr zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohne kamt. Dieses Wort ist für euch Gebot, es verpflichtet uns. Es verpflichtet mich, es verpflichtet euch. Dies ist ein altes Gebot. Es ist ein Gebot. Und dennoch sagt er in Vers 8, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. In einem gewissen Sinne wird es neu, dem Alten Testament vielleicht gegenüber. Das Wahr ist in ihm. Gebote können falsch oder wahr sein, richtig oder verkehrt. Und in euch, weil die Finsternis weggetan wird, seit Jesus gekommen ist, und das wahre Licht scheint bereits, bricht sich Bahn in der Welt. Und Gott sei Dank ist bis zu uns gekommen. Wer sagt, er sei im Lichte und jetzt kommt ein Wort, hassen, hasst seinen Bruder. Was heißt hassen? Und hiermit möchte ich schließen. Was meint Gott, wenn er sagt, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt? Kann Gott Menschen hassen? Liebt er nicht alle Menschen? Die Bibel ist so geschrieben, so sind die Worte formuliert, dass man oft den Eindruck haben könnte, so kann es nicht sein. Hier steht es so und da steht es so. Passen wir auf. Die Welt besteht aus Gegenständen. Das ist die wirkliche Welt. Hier ist eine Kanzel. Von meiner Warte aus sieht diese Kanzel anders aus als von eurer Warte. Aber es ist dieselbe Kanzel. Man kann dort stehen und die Kanzel beschreiben. Man kann dort sitzen oder stehen und die Kanzel beschreiben und von dort. Und man kann von hier aus die Kanzel beschreiben. Zum Beispiel, wenn man sie nie gesehen hätte. Es ist dieselbe Kanzel. Es braucht die verschiedenen Gesichtspunkte. Und dementsprechend werden dann auch die Sätze geformt. Nun kann es so aussehen zunächst, als ob die zwei Beschreibungen einander widersprechen würden. Deshalb müssen wir die ganze Bibel lesen. Sie ist wie eine Orange. Verschiedene Teile hat sie. Und die Teile sind in der Tat verschieden. Aber diese Teile sind verwachsen und umgeben von einer Schale, die sie zu einer Orange machen. Und so ist das Wort Gottes. Ich kann nicht einfach einen Teil herausgreifen und sagen, so steht es geschrieben. Und dann dieses in Gegensatz zu etwas anderem bringen. Das geht nicht. Also, wenn die Bibel das Wort hassen gebraucht, muss ich damit fertig werden. Und da lerne ich von der Liebe her, was das heißt. Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern in Liebe hat Gott sich zu uns gewandt. Er hat gehandelt. Und auch Hass ist nicht nur ein Gefühl und muss überhaupt kein Gefühl sein, sondern ist das Gegenteil von der Liebe. Beide, Jakob und Esau, durften gerettet werden, wenn sie wollten. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um die Erwählung für den Messias. Und von Esau habe ich Abstand genommen, als ich mein Volk erwählte. Die Verheißung gab ich Abraham und sie wurde nicht Ismael gegeben, sondern Isaak und noch keinen der anderen Söhne Abrahams, denn er hatte ja noch mit einer weiteren Frau eine Reihe von Kindern. Nur Isaak trägt die Verheißung. Und bei Isaak gibt es nur zwei Möglichkeiten. Den einen wählt er nicht, er wählt nur einen von den beiden. Nicht über beide kommt die Verheißung, das kommt erst bei den Kindern Jakobs. Aber bei Isaaks Kinder kommt nur einer in Frage, als Verheißungsträger Jakob. Und das nennt die Bibel Liebe. Das heißt, er hat sich zu ihm gewandt und ihm das Vorrecht verliehen, Träger der messianischen Hoffnung zu werden. Und Esau hat er auf die Seite gelegt. Aber das heißt nicht, dass er nicht gerettet werden konnte. Und wenn er nicht gerettet worden ist, wie der Hebräerschreiber andeutet, dann war es aus einem anderen Grunde. Und jetzt wenden wir an. In welchem Zeichen nimmst du Abstand von einem Bruder? Das muss manchmal gemacht werden. Aber warum? Weil er dir nicht passt? Oder weil Jesus dir sagt, er benimmt sich, beziehungsweise er spricht so wie ein Nichtchrist und ich bin jetzt gezwungen, trotz meiner Liebe zu ihm, nicht Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es kostet dir etwas, von ihm Abstand zu nehmen. Traurigen Herzens musst du das tun. Und jetzt sagt Johannes, wenn hier eine Linie im Leben ist, die nicht im Zeichen der Liebe steht, der immer wiederkehrenden Zuneigung zu einem Bruder, ein großes Fragezeichen, bist du wirklich Christ geworden? Kennst du die Liebe des Herrn Jesus, der seinen Himmel verließ? Und sich selbst aufopfert für alle Menschen, die größten Sünder. Kennst du diesen Jesus? Kennst du seine Liebe? Bist du in ihm? Bist du einer, der Gemeinschaft in ihm hat? Oder bist du jemand, der noch nach dem Fleisch, nach seinen Launen lebt? Und so wie es gerade passt, so hat man nun mit Menschen zu tun. Das ist eine ernste Frage, die wir auch mitnehmen möchten. Aber lesen wir weiter. Wenn ihr Zeit habt, im ersten Johannesbrief. Und wenn der Herr es vergönnt, wollen wir morgen Abend noch einmal zusammenkommen im Zeichen dieses Briefes und weiterlesen. Ich weiß nicht, wo ich beginnen werde. Betet, dass der Herr mir das rechte Wort gibt. Das muss immer geschenkt werden. Ich danke euch dafür. Und nun wollen wir wieder zum Schluss zusammen beten. Ich freue mich, wenn hier und da solche sind, die dem Herrn danken für das Wort, aber auch flehen, dass es wirklich durchgreifen möchte in unserem Leben.